Wir haben ja jeweils am Donnerstag den Kurs über die Bergpredigt und sind jetzt schon recht weit. Wir haben schon 5 oder 7 Übungen hinter uns. Und letzten Donnerstag haben wir einen Text angeschaut und wir haben einen Teil genauer anschauen können und einen Teil noch gestreift. Und ich möchte jetzt etwas noch in dieser Predigt vertiefen. Und zwar ist das auch aus der Bergpredigt, Matthäus 6. Bergpredigt ist ja von Matthäus 5 bis Matthäus 7. 3 Kapitel lang, die große Predigt, die Jesus gehalten hat, wo er quasi gesagt hat, wenn ich der König bin im Reich, dann gelten die Maßstäbe und die Regeln. Das ist eigentlich die Idee für die Bergpredigt. Wie der König, der sein Regierungsprogramm erklärt. Und jetzt gibt es ganz eine interessante Stelle, wo Jesus, es geht um das ganze Kapitel geht es darum, sich Sorgen zu machen oder eben nicht Sorgen zu machen, sondern Vertrauen. Umgang auch mit dem ganzen Materiellen und so. Und jetzt steht da, das Auge ist das Licht des Leibes. Wenn dein Auge lauter ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis sein? Wenn man Kinderaugen anschaut, dann sind die noch so rein und klar. Die kleinen Kinder haben das Gefühl, die können noch gar nicht etwas Böses. So in den ersten Lebensmonaten sowieso, die strahlen einfach noch so ganz klar. Augen sind so ein bisschen wie, Jesus sagt, wie das Licht. Man könnte auch sagen, wirklich wie ein Fenster zur Seele, wo man etwas sieht von dieser Ausstrahlung. Nein, da ist noch nichts Berechnendes. Die sind einfach, wie sie sind. Sind auch noch keine Schauspieler, die ganz kleinen Kinder. Aber wenn es dann ein bisschen grösser wird, so mit 3 Jahren fängt ihr dann die Phase an, wo sie lernen, Nein sagen, sich selber, das Ich, und wo dann je nachdem auch schon einiges führen kommt, manchmal auch ganz komische Sachen. Wir haben da ein bisschen einen anderen Blick drauf. Da kann plötzlich Neid führen kommen, Eifersucht, weil das Geschwisterli vielleicht etwas mehr hat, oder man hat wenigstens das Gefühl, da kann plötzlich eine Gier führen kommen, ich, noch mehr, und der andere wegschupfen, das fängt schon relativ früh an. Bei den Kindern ist das noch relativ transparent. Bei Erwachsenen ist es ja manchmal auch ein bisschen schwierig. Man kann nicht immer darauf gehen, wie jemand reinschaut. Manchmal sieht man es, und manchmal sieht man es dann auch nicht ganz so gut. Der Blick kann trügen. Wir haben eine Geschichte im Alten Testament, ziemlich am Anfang der Bibel. Und zwar sind da die ersten 2 Brüder, das sind Söhne von Adam und Eva. Wir lesen das im 1. Mose 4, im 1. Mose 3 ist der Sündenfall, wo sie aus dem Paradies vertrieben werden. Und im Kapitel 4 geht es dann los. Beide haben etwas gemacht. Der eine hat Ackerbau betrieben, der andere hat Schafzucht betrieben. Also sind schon flotte Bauern gewesen. Und beide haben Gottes Opfer dargebracht. Der Kain steht sogar als Erster, hat Gott von seinen Früchten etwas gebracht. Und der Abel hat von seinen Tieren etwas gebracht. Opfer. Warum sie das gemacht haben, wie sie darauf gekommen sind, steht nicht. Irgendwie haben sie das Bedürfnis gehabt, in die kaputte Beziehung mit Gott, die ist ja vor dem Sündenfall, ist ja die harmonisch und rein gewesen, und nachher ist ein Bruch drin gekommen, und irgendwo haben sie zu dem Gott nicht mehr den Draht gehabt, wie Adam und Eva vorher, vor dem Sündenfall. Nachher ist Misstrauen und Angst drin gekommen, sind sich versteckt vor Gott und haben müssen fliehen aus dem Garten Eden. Und sie haben mit Opfer irgendetwas wollen erreichen. Und es wird nicht gewertet, ob es grundsätzlich, ob das Opfer gut oder schlecht ist. Nein, im Gesetz ist dann das Opferbringen ja auch verankert worden. Das ist ja weit, weit, bevor das mosaische Gesetz gekommen ist. Genau. Also, Die haben Opfer gebracht. Und jetzt passiert etwas, da steht, und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer, aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Auch da steht keine Begründung. Also es steht nicht einfach, dass Gott dem Kain sein Opfer nicht gnädig angeschaut hat, sondern, was steht? Gott sah Kain und sein Opfer nicht gnädig an. Und Gott sah Abel und sein Opfer gnädig an. Also sie hat, ich glaube nicht, dass der eine einfach etwas falsch gemacht hat. Irgendwie im Fargo, in der Art, wie er das Opfer gebracht hat, sondern da geht es um Person. Und weil es um Person geht, geht es auch ums Opfer. Man könnte sagen, ja gut, der Kain hat Früchte gebracht und man hätte sollen ein Tier bringen, dass ein Tier muss sterben. Aber das steht alles erst im mosaischen Gesetz. Also das kann man noch nicht als Begründung nehmen, warum das eine Opfer für Gott akzeptabel war oder das andere nicht. Nein, da muss in der Persönlichkeit, in dem Motiv der Person, muss da etwas drin sein. Jetzt kommt irgendwie das Innere ans Licht. Und übrigens, wie hat man gesehen, wie haben Sie das gesehen, dass Gott ihr Opfer gnädig angenommen hat? Auf der Kinderbibel steht, geht immer ein Rauch auf und der andere ab. Aber das steht nicht in der Bibel. Das ist einfach das Bild, das sich bei uns eingeprägt hat. Möglicherweise hat Gott einfach den einen gesegnet. Vielleicht hat der Abel ist ihm ganz gut gegangen mit seiner Viehzucht und Kain hat vielleicht kein Glück gehabt mit seiner Ernte. Ich weiß es nicht. Es steht unheimlich wenig. Es steht nur, Gott hat das eine gnädig angeschaut und das andere nicht. Und den Rest müssen wir offen lassen. Wir dürfen schon Fantasie haben, aber man muss immer unterscheiden, was da steht, was ist die Fantasie. Genau. Also. Aber vielmehr, wieder das, geht es um Persönlichkeit. Und zwar jetzt, wo der Kain, irgendwie hat er gesehen, dass der Abel von Gott gnädig angeschaut wird und er nicht. Und jetzt passiert da etwas. Noch etwas. Warum? Zuerst noch, Entschuldigung, das habe ich fast vergessen. Da habe ich eigentlich gerade aufgegeben. Im Neuen Testament steht, durch den Glauben hat Abel Gott ein besseres Opfer dargebracht als Kain. Also die Antwort steht im Neuen Testament. Irgendwie hat der Abel Glauben gehabt, hat das Vertrauen zu Gott gehabt und der Kain muss irgendwie etwas anderes gehabt. Vielleicht hat er mit Gott einen Deal machen. Gott, ich gebe dir etwas, dann gibst du mir das doppelt zurück. Ich weiß es nicht. Aber irgendwo steht, dass der Abel ein besseres Opfer dargebracht hat durch den Glauben, weil er Glauben gehabt hat an Gott. Okay, und jetzt ist das Resultat. Wo der Kain erkennt hat, dass er nicht so angenommen wird, entsteht da, wo der Kain sehr zornig und senkte finster seinen Blick. Bilder sind immer Bilder. Aber mir haben jetzt die nicht schlecht gefallen. Ich denke, das ist noch recht realistisch dargestellt. Schaut mal auf die Augen, wenn ihr es seht. Da haben wir es. Und schaut auf die Hände. Das ist ziemlich bezeichnend, gell? Ziemlich bezeichnend, der große Unterschied. Gott schaut das an und er fordert den Kain raus. Also er stellt ihm Fragen. Da sprach der Herr zu Kain, warum ergrimmst du? Also warum wirst du verrückt? Und warum senkst du deinen Blick? Ist es nicht so, wenn du fromm bist, oder Elberfelder übersetzt, wenn du das Rechte tust, wenn du Recht tust, so kannst du frei den Blick erheben. Bist du aber nicht fromm, also nicht integer, nicht ehrlich, so in die Richtung können wir das sagen, so lauert die Sünde vor der Tür und nach dir hat sie Verlangen, du verherrsche über sie. Also es geht um Gesinnung und Motiv. Wenn Motiv rein sind, sagt Gott da, wenn deine Motiv rein sind, dann kannst du frei aufschauen. Auch wenn du im Moment Nachteil hast. Wenn deine Einstellung, wenn dein Herz stimmt, dann kannst du jetzt trotzdem fröhlich sein und kannst es deinem Bruder mal gewinnen, wenn es ihm besser geht. Aber wenn etwas in dir nicht stimmt, dann ist das Problem. Neid und Hass vernebelt den Blick. Offenbar sieht er keinen nur seinen eigenen Nachteil. Etwas in Kain ist nicht rein. Gott fordert ihn raus, nachzudenken. Zweimal fragt er, warum? Warum? Warum bist du verrückt? Warum im finsteren Blick? Und spannend ist, das ist das erste Mal, wo das Wort Sünde in der Bibel vorkommt. Vorher kommt es noch nicht vor. Bei der Eva kommt das Wort Sünde noch nicht. Ich sage schon, dass sie Gott missgraut haben und von dieser Frucht genommen haben, die Gott verboten hat. Sie hat etwas Verbotenes gemacht. Das ist Sünde. Aber das Wort kommt erst da vor, wo Gott dem Kain ein neues Wort lehrt. Und sagt, schau, es gibt Sünde. Und Sünde, die lauert vor der Tür. Und sie will etwas von dir. Also eine Katze ist ja herzig und niedlich, gell? Aber nicht für die Maus. Oder Sünde ist ja häufig das, was verboten ist. Also in der Welt heisst Sünde ist das, was dick macht und das, was Spass macht. Oder? So heisst es in der Welt. Ist aber absolut nicht so. Sünde ist das, wo Beziehungen zerstört. Es kann schon sein, dass es sehr Spass macht. Mindestens am Ende. Aber schlussendlich zerstört es. Und Sünde lauert vor der Tür und sie will etwas. Katze lauert vor dem Mausloch und sie will etwas. Und der Maus geht es gar nicht gut, wenn sie sich verwünschen lässt. Die Sünde lauert vor der Tür und nach dir hat sie verlangen. Und jetzt sagt Gott dem Kain etwas ganz Wichtiges. Du aber herrschst über sie. Er sagt, hey, du hast Macht und du hast Pflicht, über die Sünde zu herrschen. Wenn Gott sagt, mach das, dann sagt er, du kannst das. Gott sagt mir, du musst das machen, wenn wir es nicht können. Du aber herrschst über sie. Ja, wie muss es Maus machen, wenn die Katze vor dem Loch ist? Ganz einfach, sie muss hören. Sie muss hören und schauen. Und muss aufpassen. Genauso wie man es auch machen mit der Sünde. Die Sünde, die sieht man nicht offensichtlich manchmal, die kommt manchmal versteckt. Aber wenn wir aufmerksam sind und wenn wir uns bewusst sind, wie gefährlich das Sünde ist, für uns ist Katze nicht gefährlich, gell? Das ist ein Kuscheltier. Aber für eine Maus ist Katze lebensgefährlich. Und vielmal sieht man es der Sünde gar nicht an, dass sie so gefährlich ist. Aber wenn wir uns bewusst sind, das ist ein Raubtier. Das ist ein Raubtier. Weißt du, nervt es mich immer, wenn sie Singvögel oben abholen. Wir haben so viele Katzen nicht überbaut. Ich bin ein mittelmäßiger Katzenfan, vor allem wenn sie zu grosser Anzahl vorkommen. Es sind Raubtier. Und sie dezimieren Singvögel extrem. Und jeder sagt, ja, Mini macht das nicht. Kampf gegen Sünde, hat das nicht mit Katzen zu tun. Kampf gegen Sünde ist etwas Wichtiges. Der Kain hätte das lernen sollen. Und was macht der Kain? Anstatt dass er das Böse in sich hinein anschaut und schaut, was sind eigentlich meine Motive, warum werde ich verrückt? Genau das sagt er mir Gott. Schau an, warum bist du verrückt? Warum schaust du finster rein? Was läuft da ab? Und anstatt dass der Kain sich in Frage stellt und Frage stellt, ja, warum eigentlich? Warum bin ich verrückt? Was läuft in mir? Ignoriert er das, macht weiter, tut weiter seine negativen, düsteren Gedanken weiterspinnen und anstatt das Böse in sich zu bekämpfen, bekämpft er es in die Röder und bringt es in die Röder. Das ist kein. Und im Grunde bringt er nicht nur, zerstört er nicht nur das Leben vom Röder, er zerstört das sein eigenes Leben. Weil nachher von denen weg hat er müssen als einer mit einem schlechten Gewissen umirren und hat nie mehr können zur Ruhe finden. Sünde zerstört immer. Auch wenn es im Moment gefühlsmässig einen Vorteil bringt. Und wenn es nur ist, Rach, also wenn es mir schlecht geht, soll es dem auch schlecht gehen. Das ist so das Gefühl, zuerst, wo ein gutes Gefühl gibt, aber es zerstört. Falsche Motive und Gier führen zur Sünde. Und interessant ist, dass Jesus das in diesem Zusammenhang erzählt, mit dem Licht, mit dem Auge, wo es nachher heißt, Vers 24, niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Krasses Wort, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Und Mammon ist im Grunde genommen das Geld als Möglichkeit, es ist nicht das neutrale Zahlungsmittel in dem Sinn. Sondern wenn die Bibel von Mammon redet, dann ist es das, wo die Menschen gefangen sind. Das Geld Gier. Das Geld Und wir können offenbar nicht Gott dienen und dem Mammon. Manchmal ist das Problem, wenn wir zwei Ziele haben, gell? Wenn ich zum Beispiel das Ziel habe, möglichst schnell nach einem Herren, weil ich vielleicht knapp bin, und auf der anderen Seite das Ziel habe, Tempolimiten einhalten, dann beißt sich das. Oder wenn ich auf der einen Seite das Ziel habe, fit zu werden und schlank und muskulös, und auf der anderen Seite das Ziel habe, möglichst jede Anstrengung zu vermeiden, das beißt sich ein bisschen, oder? Seite. Geht nur mit dem anderen. Oder ja, schließt sich aus irgendwo. Die zwei Ziele. Der Mammon ist so schnell ein Gott. Ich glaube, dass das in keinem der Fall war, dass er versucht hat, möglichst viel zu gewinnen und dass er frustriert war, dass seine Brüder mehr hatten. Klar, mit Geld lässt sich schon viel machen. Viele träumen vom Sechser im Lotto. Das ist, wenn ich einmal hin und wieder schaue, mal Happy Day, meistens im Nachhinein, dann kann man spulen, was einem nicht passt. Und wenn die dort im Happy Mart drin sind, das hätte ich auch schon gesehen, aus da so, da haben sie so eine Kiste da und da kommen die Nötchen um nachzufliegen und dann kann man die da so rein, aus der Luft reinpacken. Oder wenn der Koffer kommt mit der Million, das ist schon etwas, was Menschen unheimlich fasziniert. Klar. Also eine Million öffnet schon Möglichkeiten. Geld gibt mir Möglichkeiten, macht mich unabhängig, gibt mir auch Bedeutung, das ist jemand, wenn ich ein bisschen mehr Geld habe. Es gibt mir eine gewisse Sicherheit, oder das verspricht mir mindestens, Lebensqualität. Aber wir wissen ja, dass es auch sehr viele Abstürze gibt, gerade so Lotto-Millionäre. Es gibt sehr, sehr grosse Zahlen, die ein paar Jahre später verschuldet sie sind und nicht mehr geheim, weil das ist das Problem, gell? Der Geldschiss, oder? Das ist einfach das. Es ist so ein Märchen, so ein Traum. Oder? Und das ist so tief im Mensch drin. Aber immer mehr will er haben, das vernebelt uns völlig. Das vernebelt unseren Blick, nimmt uns in Beschlag. Das Geld wird nur zu schnell zum Chef, zum Gott. Also um Geld dienen und Gott dienen schließt sich aus. Wir haben im Neuen Testament eine spannende Stelle, Bibelstelle, wo es heißt im 1. Timotheus, denn die Liebe zum Geld ist eine Wurzel, aus der alles nur erdenkliche Böse hervorwächst. Schon manche sind vom Glauben abgeirrt, weil sie der Geldgier verfallen sind und haben dadurch bitteres Leid über sich gebracht. Ja, die Frage ist einfach, wem dienst du? Gott dienen und Geld dienen? Jesus sagt, beides geht nicht. Entweder oder. Wem dienst du? Es gibt zwei Möglichkeiten wirklich. Ich kenne Leute, die haben Geld, die haben viel Geld, aber sie leben mit der Einstellung her, das Geld gehört dir. Das gehört nicht mir, es gehört dir. Zeig du mir, wenn ich es verwalte. Und das ist eine gute Haltung. Dann gibt es andere Leute, die haben viel oder wenig Geld, und denen ist das Geld der Gott. Und wenn Leute gläubig sind, oder sich als gläubig bezeichnet und das Geld als Gott haben, könnt ihr euch vorstellen, wie dann ihr das Gebetsleben aussieht. Wir beten hauptsächlich, Herr, schenk, dass das Geschäft klingt, oh Gott, mach, dass das besser läuft und dass ich dort noch ein bisschen mehr verdiene. Man kann das Geld als Gott haben und Gott im Himmel sogar vor den Karren spannen. Und sagen, Gott, hilf mir, dass ich noch mehr gönne. Dann ist es klar. Dann ist eigentlich der Mammon, der Gott. Und der Gott im Himmel muss sich dem unterordnen und ist nicht mehr Gott. Ist nur noch mein Diener, der mir helfen soll, damit der Mammon mehr zum Ziel kommt. Oder umgekehrt eben, Gott ist mein Gott und der Mammon ist mein Diener und sein Diener. Jesus hat einmal gesagt, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon. Es geht nicht darum, das Geld an sich, das gibt es jetzt einfach, das gibt es wieder an Antiken, dort hat es einfach Gold und Silber gehabt zum Zahlen, dass Geld an sich schlecht ist oder dass man das abschaffen muss, sondern es geht darum, wer ist dein Gott? Und es gibt eigentlich ganz ein einfaches Prinzip, zum zeigen, wer der Gott ist. Im Alten Testament hat es eine Regel gegeben, gib den Zehnte von allem, was du einnimmst, gib den Gott. Das gehört Gott, mit dem haben die Priester ihren Dienst können tun, mit dem hat der Tempel Dienst und das ganze religiöse Leben können bestritten werden. Das schön war, die Priester, die haben, wenn sie ihren Dienst tun, haben die ja nicht können gleichzeitig auf dem Acker arbeiten und ernten. Und die haben auch, die Leviten haben auch kein Land bekommen, sondern Gott hat so eingerichtet, dass die Leviten sind Tempeldiener und Priester. Das ist aus dieser Familie heraus. Und die haben von Gott kein Land zugeteilt bekommen, grundsätzlich, sondern sie haben dürfen bei den anderen mit ernten, was die anderen gehabt haben, Gott so bestimmt. Es ist im Neuen Testament nicht mehr in dieser Art als Gesetz, aber als Prinzip ist es immer noch genau gleich. Jesus hat das nämlich bestätigt an einer Stelle. Vielleicht wundert euch das, aber schauen wir mal, wenn er gesagt hat. Gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und Gott, was Gott gehört. Also dem Kaiser gehören die Steuern, und Gott gehört der Zehnte. Und so hat Jesus gesagt, das ist ein Prinzip, das er so aufrechterhalten hat. 10% von meinem Einkommen gehört Gottes Weg. Das ist ein bisschen wie mit den Steuern. Ich kann sagen, ja, nein, das gebe ich nicht. Aber aus Gottes Sicht ist es eine Steuernverzehrung, weil es gehört nicht uns. Gehört ihm. Er hat uns alles geschenkt und als Zeichen, dass wir einen Mammon, einen Schnippli schlönen, mit dem Mammon einen Herrscher lassen, geben wir einen Teil zurück. Ich kenne Leute, die haben sehr viele Möglichkeiten, die gehen weit über den Zehnten raus. Ich kenne Leute, die sind sehr knapp in Kassen und sagen, ich investiere mehr Zeit ins Reich Gottes und gebe eigentlich, ich könnte ja auch Geld verdienen noch. Wir haben in Kuchen noch jemanden gehabt, der gesagt hat, ich gehe nicht noch Brötchen verdienen, sondern ich arbeite ehrenamtlich im Sekretariat von der Gemeinde. Das ist eine Möglichkeit. Das ist eine Möglichkeit. Und hat in dem Sinn indirekt verzichtet, hat der Zehnte so in Form von Arbeitskraft gegeben. Ich glaube, da dürfen wir unsere Fantasie frei laufen. Es geht nicht um das. Aber es geht einfach darum, dass der Zehnte Gott gehört. Aber gell, wenn jemand nur 3'000 verdient, dann ist 300 Franken im Monat weggeht, das fehlt allen Ecken und Enden. Ist nicht so. Und wenn jemand 10'000 Franken verdient, dann ist 1'000 Franken pro Monat, das ist ein riesen Betrag. Und dann kannst du nicht einmal die Steuern abziehen, je nachdem, wo es herrig ist. Ich sage immer wieder Leute, die ein bisschen vermögender sind, weißt du, es geht nicht ums Weggehen. Es geht ums Investieren. Und wenn jemand unternehmerisch denkt, dann investiert er gern für sein Geld. Und das Geld im Reich Gottes gehen heisst nicht, jetzt habe ich es gegeben und jetzt ist es versandet und verloren, sondern es gibt keinen Ort, wo man das Geld besser investieren könnte, als im Reich Gottes. Weil mit dem Geld können wieder andere Menschen eine Beziehung zu Gott bekommen, ihr Leben wird heilen und sie können im Reich Gottes mithelfen. Das ist eigentlich die Idee. Nicht weggehen, nicht verschenken, investieren. Aber es ist eine Vertrauensfrage. Gott fordert uns auf, schon im Alten Testament eine wunderbare Stelle. Bringt den Zehnten in voller Höhe in mein Vorratshaus, damit in meinem Haus Speise sei. Und jetzt kommt und prüft mich ihr mit, spricht der Herr Zebaut, ob ich euch dann nicht des Himmels Fenster auftun werde und Segen abschütteln, Gefühle. Das ist jetzt Geheimnis, gell? Wenn wir sagen, Jesus, dir gehört der Teil und das gebe ich dir. Nicht als Deal quasi, aber den musst du mich segnen, den möchte ich dann aber in einem Jahr doppelt so viel auf dem Konto, oder? Ich meine, das wäre ein Deal, das geht nicht. Es geht mir ums Vertrauen, Herr, wenn ich dir das gebe, ich vertraue, dass es für mich immer noch lange. Und Hand aufs Herz. Ob wir Ende Monat genug auf dem Konto haben, das hängt nicht nur an dem, was reinkommt, ob mehr oder weniger reinkommt, sondern es hängt ganz stark, wie viel das rausgeht. Und je nachdem, so schnell ist wieder Geld verloren, gell? Einmal ist ein Blitz im Strassenverkehr. Oder irgend so etwas. Oder sonst, ich bin ja als Bauer aufgewachsen. Dort bist du noch stärker, einfach in dem Bewusstsein, wie der Segen einfach entscheidend ist. Ob die gesund sind, ob die Ernte klingt. Als Bauer bist du noch total abhängig vom Segen Gottes. Und wenn du Angestellter bist, dann hast du quasi den garantierten Lohn. Wenn du ein eigenes Geschäft hast, dann ist es auch wieder ähnlich. Der Segen von Gott ist ein entscheidender Faktor. Und einfach das Vertrauen. Und Gott sagt, hey, prüf mich. Frau meine Lumpen. Bin grosszügig. Gib und vertrau. Und es wird kommen. Und zudem ist noch ein anderer Punkt. Je mehr wirklich, wenn Gott mein Herr ist, dann ist mit meinem Herz in eine Zufriedenheit, die sich eben aufs Budget auswirkt. Wenn der Mammon mein Gott ist, dann steigen die Wünsche ins Unendliche. Oder dann muss ich, der Nachbar hat ein größeres Auto. Aber dann ist das schon das Problem, dann muss ich auch schon eins haben. Und wenn es wieder Rasenmeier ist. Das ist, dann kommt irgendwo, wenn der Mammon das Geld ist, dann kommt der Gott ist, dann wird das Leben unheimlich teuer. Und wenn wirklich Gott mein Gott ist, dann kommt die Zufriedenheit in mein Herz hinein, die auf die Ausgaben eine enorme Rolle spielt. Wir erleben das immer wieder, ich frage jetzt hier nicht, weiss ich, über uns reden, aber wir sagen, Gott ist wirklich so treu und er schaut immer wieder. Er hat Macht für uns Sorgen. Ihm gehört alles. Gell? Wer gibt dir Sicherheit? Gott, wo alle Macht hat, Jesus, wo alle Macht hat im Himmel und auf Erden, oder dein mickrige Konto, wo du nie weißt, wann gilt es oder wann gilt es nicht mehr. Also die ganze Finanzsituation auf dieser Welt ist ja nicht ganz so einfach im Moment. Da weißt du nie, wann der nächste Kollaps kommt. Ich möchte jetzt auch nicht Angst machen, aber einfach das Bewusstsein, die effektive Sicherheit und Garantie für unser Konto nicht. Stimmt's? Wenn wir einen Gott haben, der auf uns vertraut, ist das viel besser. Jesus hat einmal gesagt, werdet wie Kind. Ein Kind in den ersten Lebensmonaten, die interessiert es noch nicht, wie viel auf dem Konto ist. Weil die wissen einfach, ich habe eine Mami, ich habe einen Papi, der sorgt für mich. Die schauen für mich. Und die Kinder sind noch so unbefangen und sie sind noch so unbeschwert. Und genau so hat Jesus gelebt. Genau so radikal. Er hat gelebt, so unbeschwert. Er hat selber keinen Besitz gehabt. Er hat immer gesagt, Füchse haben Höhlen und Vögel haben Nester, aber ich habe nicht einmal ein Haus. Ich habe nicht einmal ein eigenes Bett. Hat er dann gesagt. Aber er hat jeden Nacht ein Bett gehabt. Außer er hat eine Gebetsnacht gehabt mit dem Vater, aber dann hat er kein Bett wollen. Aber er hat genug Menschen gehabt, die für ihn geschaut haben. Und als er die Jünger ausgeschickt hat, hat er ihnen gesagt, nehmt keinen Zusatzmantel mit, predigen den Leuten das Evangelium, beten für Kranke und heilen Kranke. Und wenn Menschen dankbar sind und euch etwas geben, dann nehmen sie an. Der Arbeiter ist seines Lohnes wert, sagt er dort. Und einmal, haben Sie das auch da? Ja, genau. Da hat er sich mal gefragt, als ich euch ausgesandt habe, ohne Geldbeutel, ohne Tasche und ohne Schuhe, habt ihr je Mangel gehabt? Dann hat sie mal ein bisschen getestet. Das war der Lebensstil gewesen. Und sie sagten, nein, wir haben immer genug gehabt. Hat immer gelangen. Und das ist ja, es muss ja einfach langen. Muss ja einfach langen. Es geht um die Herausforderung. Priorität setzen. Und jetzt kommen wir noch zum letzten Satz von dem Abschnitt, Matthäus 6, Vers 33. Trachtet oder strebt zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Das ist eine wunderbare Zusage. Jesus bringt zuerst zwei Bilder und sagt, schau auf Vögel. Vögel, die tun nicht säen und tun nicht ernten und sie haben gleich genug. Ich habe Dunstig das Beispiel erzählt, ich bringe es jetzt nochmal. Ihr alle kennt Vogelbeeren. Wahrscheinlich sind es Vogelbeeren, bin ich ganz sicher. Nehmen wir es an. Jetzt im Herbst sind die wunderschönen Roten an den Büschen und Vögel fressen es nicht. Warum? Sie sind sauer und sie sind hart. Und was passiert, wenn im Winter ein paar Frost über die Büsche gegangen sind und über die Vogelbeere? Dann werden die knüssbar und eher richtig süßlich. Und im gegen den Frühling, wenn der Schnee schmilzt und wenn die Vögel nichts mehr zu fressen hätten, dann werden die Vogelbeeren knüssbar. Das ist unser Gott. Er hat das so organisiert. Die Vögel können sich über die Studen hermachen und haben immer noch, trotz dem Winter und trotzdem sie nicht Vorräte sammeln, haben sie immer noch genug. Und Gott sagt, hey, ihr seid mir viel wertvoller als die Vögel. Und darum sagt er, strebt zuerst nach dem Reich Gottes. Er sagt nicht, strebt ausschließlich nach dem Reich Gottes. Das sagt er nicht. Logisch, wir sind auf dieser Welt. Hey, ich habe immer noch meine beiden Füße auf dieser Welt, oder? Und wir müssen schauen, dass wir, also wir sind auch vernünftig, dass wir einen Job hat, also wenn ich jetzt einen Job verliere, dann wären wir auch nicht gleich. Und es gibt Sachen, die einem wirklich unheimlich drücken können. Und wir haben die Verantwortung, auch für die Familie zu schauen, natürlich. Es ist alles nicht ganz nur so einfach. Und Gott sagt nicht, quasi ihr müsst Wolke 7 schweben, nur noch für sich Gottes schauen und für alles andere geht euch nicht mehr an. Nein. Aber es geht um Priorität. Was kommt zuerst? Und das andere kommt nachher. Schaut zuerst, dass es Reich Gottes gut geht und Gott schaut nachher, dass es euch gut geht. Das ist ein bisschen eine freie Übersetzung für den Bibelort. Oder dann sagt er auch, schaut die Lilien an. Hat er so einen Strauß gefunden. Wunderschöne Lilien. Ja, wenn man sie einstellt, wie lange hält sie? Ein paar Tage, gell? Also wenn es gut geht, ein paar Tage, aber kaum eine Woche. Rosen haben länger. Also die Lilien sind ziemlich schnell durch. Ja, je nachdem. Und sie sind so wunderschön. Wenn man die anschaut, auch wenn man sie unter einem Mikroskop anschaut, die Farben und die Beschichtungen, die die haben, dass die so zum Leuchten kommen, etwas Wunderbares. Und Gott sagt, und die werden abgehauen und es gibt Heu draus. Und es werden auch noch von den Viecher gefressen. Hey, und nicht einmal der Salomo in seiner Pracht ist so schön angelegt gewesen, wie die Lilien angelegt sind. Jesus hat einfach wunderbare Bilder gebracht. Und sagt, hey, Gott kann das. Gott kann das. Gott kann für euch sorgen. Vertraut doch einfach. Raffen. Versklaven. Verschenken. Befreien. So einfach ist das. So einfach ist das. Schaut zuerst für das Reich Gottes, dass es dort gut geht. Und dann schaut dann Gott schon, dass es für euch gut geht. Probier es aus. Es braucht Vertrauen. Wenn wir es uns anders gewöhnt sind, ist es vielleicht ein bisschen heikel. Fang einfach ein bisschen an und vertraue. Und prüf Gott, wenn er es gesagt hat, ob er es nicht durchzieht, ob er nicht wirklich dabei soll. Amen. Nicht noch nie.